Herzlich willkommen bei einer besonderen Ausgabe des Retail Talkers und dem Retail Newsflash. Heute gibt es einen besonderen Jahresrückblick über das Handelsgeschehen in Deutschland, Österreich und anderen Handelsorten in der ganzen Welt. Wir sprechen darüber, wie sich das Kundenverhalten im abgelaufenen Jahr verändert hat und was genau das für die Zukunft des Handels bedeutet.
Auf geht's zu Teil 2 des Jahresrückblicks.
Wir beschäftigen uns ja mit dem stationären Einzelhandel und der ist sehr stark unter Druck geraten. In der Corona-Zeit durch Lockdowns, Ladenschließungen. Aber ehrlicherweise hat das schon ein paar Jahre vorher angefangen. Der Haupttreiber ist dafür der Onlinehandel, der stark gewachsen ist und sich sozusagen Schritt für Schritt da das Stück vom Kuchen genommen hat. Das sicherlich am Anfang hat man das, ja, war das fast unbemerkt und nicht in jeder Branche hat man gedacht, das könnte eine Gefahr sein. Aber wenn man das dann rückblickend betrachtet und die Steigerungsraten sieht, dann ging das natürlich doch schon sehr weit. Ne? Ich will mal so ein Beispiel nennen. Also die Branche, die sozusagen am ersten betroffen war, war der Buchhandel. Warum? Damit hat Amazon sein Geschäft begonnen. Darf man ja nicht vergessen, ne? Die kommen eigentlich aus dem Buchhandel und haben dann durch exzellente Lieferfähigkeit, guten Service die Grundlagen für ihre heutige Größe und Dimension geschaffen. In Deutschland werden zum Beispiel heute über 50% der Buchumsätze werden online getätigt, die Hälfte davon alleine von Amazon. Also das heißt, die haben 25% Marktanteil im Buchhandel. Das ist ja schon ein irrer Wert. Im Buchhandel sind die Wachstumsraten im Online-Bereich kleiner geworden. Letztendlich ist es ihnen gelungen, ist den Buchhändlern gelungen, dass der Online-Handel nicht viel größer als 50% gewachsen ist und 50% noch offline gemacht werden. So, das ist natürlich für die vormalige Struktur ganz, ganz bitter, das ist keine Frage. Aber sie scheinen jetzt sozusagen den Boden erreicht zu haben und sie konnten im Jahr 2019, also vor Corona, das erste Mal auch wieder im stationären Handel wieder auf kleinem mit 1 oder 2% wieder wachsen und gegenüber dem Vorjahr. Der Buchhandel hat sozusagen einmal alles durchgemacht. Hat jetzt sozusagen eine andere Struktur. Und deshalb habe ich das auch so ausführlich erzählt, weil ich könnte mir vorstellen, dass andere Branchen das in ähnlicher Weise, eventuell sogar mit viel größerer Geschwindigkeit sogar noch durchleben müssen. Die beiden Branchen, die am stärksten betroffen sind, ist natürlich einmal der Fashion-Bereich, ne? Da werden heute schon 40% der Umsätze werden online gemacht. Das ist der Schuhhandel und der Elektronikmarkt. Man könnte daraus dann auch ja, vielleicht den Schluss ziehen, naja, vielleicht sind diese 50% oder 60%, je nachdem, sind vielleicht das, was man realisieren muss, vor der Aufgabe, vor der man steht. Man muss im besten Sinne, im negativen Sinne vielleicht durch dieses tiefe Tal durch sich gesund schrumpfen auf diese Größe und dann darauf einstellen. Ne? Also das ist so eine These. Ja? Wichtig finde ich auch zu verstehen, was hat eigentlich den Onlinehandel so erfolgreich gemacht? Also warum sind die so gewachsen? Und da gibt es für mich drei Erfolgsfaktoren. Das eine ist Auswahl. Das heißt also, es gibt ja fast nichts, was man im Netz nicht kaufen kann. Und wenn ich ein T-Shirt von einer Markenfirma bei dem einen Shop, also bei Amazon, nicht finde, dann finde ich ihn irgendwo anders. Wenn ich lang genug suche, finde ich das, was ich suche. Ne? Anders als in einem Geschäft. Das zweite ist das Thema Verfügbarkeit. Also wenn es eine riesengroße Auswahl gibt, die mir angezeigt wird, dann ist meistens auch, steht auch dahinter, das kannst du auch bestellen. Und ich kann es bestellen, es kommt zu mir. Auch wesentlich größer als im stationären Handel. Und dann finde ich, ist es Amazon auch gelungen, einen Service zu garantieren, der sozusagen die Kunden überzeugt hat, Mensch, es macht Sinn, online zu kaufen. Ja, also Amazon hat sozusagen einen Standard aufgebaut, dem andere nacheifern. Und man kann ja fast sagen, also wenn du heute Online-Handel betreibst und kannst nicht so gut wie Amazon liefern, umtauschen, die Abwicklung machen und Transparenz schaffen, dann wirst du schon von den Kunden nicht so ganz ernst genommen. Der andere Faktor über diesen Service ist auch, sind tiefe Kenntnisse und Daten über Kunden erfasst worden, die kein stationärer Handel hat. Ja? Das heißt, die wissen alles über uns, was wir bestellt haben. Was wir bestellt haben, wann wir bestellt haben, wo wir noch hingeguckt haben. Wir haben am Anfang ja immer diese schönen Vorschläge von Amazon gekriegt. Wer das Buch gekauft hat, hat auch das gekauft. Und zack, haben wir noch eins gekauft. Ja,
da sind schon mal 5 Bücher im Warenkorb gelandet.
ganz genau. Ja. Und genau das ist es. Also das haben nicht Verkäufer gemacht, die gut oder schlecht waren, sondern das hat das System gemacht. Das sind die Riesenvorteile, die der Online-Handel hat. Ja. Was können die nicht so gut? Man kann die Ware nicht anfassen. Ja. Also gerade bei Bekleidung und Schuhen und Anprobieren habe ich das immer für einen riesengroßen Nachteil gehalten. Aber man sieht jetzt, das geht auch ohne, weil man das alles wieder zurückschicken kann. Man kann die Ware sozusagen nicht sofort mitnehmen, wie im Geschäft. Da bin ich da und sage, pack ein und heute Abend ziehe ich es gleich an. Das geht bei Online, ich würde mal sagen, noch nicht. Ich glaube, das ist eine Frage der Zeit.
Ja, anprobieren wird es ja auch noch mit der Technologie. Also mein Prada-Sonnenbrille konnte ich mir jetzt auch schon, gut, das schaut natürlich dann anders aus. Auf der Prada-Website kannst du die Sonnenbrillen auch anziehen, sozusagen.
Ja, ganz
also,
genau.
Du musst dann ein Gesicht scannen, das ist ja dann auch wieder Daten, Fragezeichen. Ne?
Ja.
Aber ich konnte die über mein Handy, konnte ich die Sonnenbrille anprobieren.
Ja, genau. So, und noch gibt es auch im Online-Bereich keine Menschen, die ja für mich immer noch den Erfolgsfaktor auch darstellen. Ja, also ich gehe nicht zu meinem Lieblingsitaliener, weil der sozusagen das schafft, aus dem Ofen eine Pizza wie auch immer System mir auf den Teller zu zaubern, sondern mein Lieblingsitaliener ist deshalb Lieblingsitaliener, weil der mich sozusagen am Tisch begrüßt, freundlich ist, mich anlacht, mir nochmal einen ausgibt, wenn ich bezahle und mir einfach das Gefühl gibt, Mensch, du bist hier herzlich willkommen und kannst ja nächstes Mal wiederkommen. Ja? Mhm. Das finde ich, das kann man im Online noch nicht. Und dann kommt ja die Frage, was kann denn der Stationärhandel besser als der Onlinehandel? Also dort kann man eben echte Menschen erleben. Man gut gestaltete Stores sind vielleicht sogar ein Erlebnis, wenn man das so sagen kann. Es macht Spaß, sich da aufzuhalten. Ist nicht bei jedem, aber es kann gut sein. Ja, und man hat eben sozusagen gerade die Menschen, die einem eine persönliche Beratung vermitteln können, so Mensch, da siehst du aber toll aus mit dem, was du anhast oder wie auch immer. Aber ich denke, wenn man jetzt sagt, wenn man über die Zukunft nachdenkt, dann meine ich, muss der stationäre Handel verstehen, dass er die Erfolgsfaktoren, die den Onlinehandel groß gemacht haben, dass er davon einige Teile übernehmen muss. Das heißt also zum Beispiel, seine Auswahl im Laden kann er nicht unendlich größer machen, aber er könnte dem Kunden klar machen, du pass auf, in meinem Laden habe ich 10 T-Shirts hier, aber es gibt sie auch noch in 100 anderen Farben, kannst du hier auf dem Bildschirm sehen und ich kann sie dir auch beschaffen. Ne? Er muss auch sozusagen das Thema Verfügbarkeit, also wann, ja, die Ware ist, deine Größe ist heute nicht da, wie gehen wir damit um? Das halte ich für ganz wichtig, dass durch persönlichen Service die Händler sagen, pass mal auf, lieber Kunde, ich habe es heute nicht da, ich werde dir das besorgen in der und der Zeit. Ich weiß, wo ich das herbekomme, ich rufe dich an, du kannst dann wiederkommen oder ich schicke es dir notfalls nach Hause, was auch immer. Ja, also genau. Sozusagen das, was die Online-Händler ja auch machen. Ne? Hast gesucht, das war nicht da, kriegst du 4 Tage später eine Mail, so ihr Buch ist jetzt da oder ihr Turnschuh ist da oder whatever, ja. Also das muss man als Händler leisten können und dann muss man auch unbedingt anfangen, Daten seiner Kunden zu sammeln. Ja, ich kann es nicht verstehen, dass einige Händler sozusagen die Bezahlungsfunktion, nee, Kreditkarte will ich nicht und EC-Karte auch nicht, am liebsten hätte ich nur Cash. Ja, das heißt alles, man kriegt keine Daten von seinen Kunden, man weiß nicht, wann die da waren, man weiß nicht, wie viel die gekauft haben, aus welcher Gegend die kommen. Online-Händler wissen das und machen dir auch sozusagen die passenden Angebote. Und ich glaube, die Daten werden in Zukunft darüber bestimmen, ob auch stationäre Händler noch erfolgreicher werden oder eben nicht. Und das letzte Thema ist hier auch Kundenservice, also nicht nur Kreditkarten annehmen, auch Umtauschformalitäten. Genau. Das finde ich manchmal, also ich kann es nicht verstehen, dass Händler dann noch sagen, nee, Moment, das machen wir aber nicht so gerne und dann wird da diskutiert und also dann sagst du als Kunde, ja, weißt du was, lieber Händler, da gehe ich doch lieber online. Weil wenn ich da ein Problem habe, schicke ich das zurück, kriege ich mein Geld wieder und Job done. Ich halte das für Gründe, warum es dem stationären Handel schlecht geht, die ausbaufähig sind und womit er auch sozusagen das weitere Wachstum stoppen kann und in seinem Bereich auch wieder erfolgreicher sein kann als in der Vergangenheit. Aber wir haben ja auch gesehen, es gibt ja andere Dinge sozusagen, die sich verändert haben, nämlich die digitalen Erfahrungen, die die Kunden jetzt gerade in den letzten 1,5 Jahren gesammelt haben.
Ganz genau, Wolfgang. Da kann man sagen, dass der erste Lockdown natürlich, da sind alle aus allen Wolken gefallen, inklusive meiner Wenigkeit. Also man hätte sich das ja alles nicht denken können. Man hat dann auch natürlich gesagt, Online-Shops sind im Einzelhandel das einzig Wahre. Es gibt in Österreich und gab damals einen großen Fördertopf, wo natürlich jeder gedrillt wurde, dass er einen Online-Shop macht. Grundsätzlich ja keine schlechte Idee, aber von alleine rennt auch der gute Online-Shop nicht. Ja? Man muss natürlich dementsprechend Social-Media-Aktivitäten machen. Man muss posten, man muss tun, man muss machen, weil ich habe mit vielen Leuten da auch im ersten Bezirk gesprochen, mit den Händlern. Die haben das auch brav umgesetzt, haben das gemacht und warten dann oder haben gewartet und es hat sich dann nichts getan. Ja, natürlich, weil auch ein Online-Shop, wie gesagt, ohne dass man dahinter ist, nicht funktionieren kann. Aber es waren natürlich nicht alle untätig, sondern manche waren natürlich sehr kreativ. Die haben dann eigene Wege bestritten. Also es war immer dann total spannend zu sehen, wie kreativ dann die Händler wurden dann letztendlich. Die haben dann auf Instagram, haben sie Modenschauen veranstaltet mit Telefonnummer, wo man das dann bestellen konnte. Auch mit WhatsApp konnte man kaufen. Dieses Click and Collect oder Call and Collect Varianten waren vorhanden. Ob mit Instagram, Facebook, TikTok oder Snapchat, also mit all diesen Formaten wurde man dann quasi im ersten Lockdown unterhalten und die Leute haben natürlich, weil sie ja mit ihrer Zeit, weil sie sowas ja noch nicht erlebt haben, dann natürlich auch gekauft und da gab es wirklich tolle Erfolgsmodelle. Aus Österreich und Deutschland habe ich da einige gesehen, also ganz, ganz spannend. Was ich auch sagen muss, enttäuschend, aber auf der anderen Seite waren für mich dann wieder, ich weiß nicht, wie es ihr das seht, aber für mich auch diese Kaufhäuser. Weil wenn ich da so einen großen Bereich habe, der natürlich jetzt mehrere Ebenen hat, wo ich genug Ware habe und wo ich natürlich genug Abstand haben kann zu den anderen, dann hätte man natürlich auch andere Dinge veranstalten können, wie Modenschau, mit DJ. Und ich glaube, also mir ist so gegangen, beim ersten Lockdown, wenn zur gleichen Zeit jeden Tag oder jeden zweiten Tag jemand etwas gemacht hätte, ja, mich unterhalten hätte, auch mit Musik etc. und so eine Modenschau mit tollen, mit der nächsten Kollektion, wohin die Reise geht und die Trends für die nächste Saison. Also ich wäre mehr als dankbar gewesen, ja, aber es kam halt nichts. Ja. Und da wäre halt natürlich jetzt von der Kreativität nach oben noch sehr viel mehr machbar gewesen. Und natürlich hätte man die Warenhäuser leeren können und auch die Kundenbindung natürlich auch stärken. Click and Collect war natürlich auch dazwischen immer ein guter Gedanke, wo die Leute dann auch froh waren, dass sie, wenn sie eingekauft haben, dass sie was abholen durften, weil raus durfte man ja dann im Lockdown. Also, und das war eine gute Möglichkeit, zumindest ein bisschen frische Luft zu schnappen. Da ist der Wert, also laut einer Umfrage, um 78% gestiegen seit Covid und 69% der Verbraucher sagen sogar, dass sie das weiterhin beibehalten, also auch wenn die Pandemie abklingt. Also dieses Click and Collect, das hat dann schon eine gute Dynamik bekommen und ja, also auch da kann man was machen damit, da kann man damit arbeiten.
Ich meine, diese Zahl ist ja auch deshalb interessant, weil ich glaube, es gibt viele Händler, die nachdem die Geschäfte aufgemacht haben, gedacht haben, na, jetzt geht es wieder so weiter wie vorher und alles, was ich mal ausprobiert habe, stelle ich wieder ein. Steht ja ziemlich klar, die Kunden nehmen Click und Collect auch an, wenn es keinen Lockdown mehr gibt, weil es einen besonderen guten Service darstellt. Ne?
Natürlich, natürlich. Und das ist, wie gesagt, ich bestelle es online, zack, bumm, und hole es mir ab. Ich mein, und dann sehe ich es gleich, kann ich es angreifen, passt. Und wie gesagt, und da fällt das auch wieder hinein, Wolfgang, was du gesagt hast mit dem Kundenservice. Also diese Rückgabepolitik im stationären Einzelhandel ist halt zeitweise noch sehr veraltet und sehr starr. Ja? Also da müsste man wirklich ein bisschen dem Kunden entgegenkommen, weil online habe ich damit kein Problem. Nicht, wenn es nicht passt, gebe ich es zurück. Da brauche ich nicht 100-mal mich rechtfertigen und mich schief anschauen lassen, sondern das geht easy cheesy, also ganz klar. Besonders, glaube ich, spannend ist aber auch die nächste Generation, also die Generation Z, die ja auch anders funktioniert als wir, also als ich natürlich, sage jetzt einmal, geht es von mir aus, weil bei denen ist in 8 Sekunden klar, bei allem, ja, also die haben einen ganz kurzen Fokus, wo sie all diese Message präsentiert bekommen müssen. Ja. Da geht es darum, worum geht es, welchen Nutzen hat es, wie werde ich unterhalten. Und die sind ja, muss man ja auch wissen, von klein auf auch in allen Richtungen mit Werbung und Handelsaufrufen konfrontiert worden. Die haben natürlich einen komplett gnadenlosen Filter. Das heißt also, die müssen jetzt, sei es online, sei es offline, die müssen natürlich dementsprechend auch anders unterhalten werden. Was wollen sie? Die wollen natürlich haben, dass eine Brand oder ein Händler authentisch ist, dass man auf einen Mehrwert setzt, also zum Beispiel jetzt bei einem, sei es online oder offline, dass man eben zum Beispiel bei einer Kosmetikfirma, dass man dann zum Beispiel Tutorials bekommt, wie mache ich das, wie trage ich das auf, kann ich da noch irgendwie ein Teil, ein sinnvolles dazunehmen und dann habe ich einen Mehrwert. Und sie schätzen auch Emotionen. Und die Online-Käufe, sei es jetzt also durchwegs durch alle Altersgruppen, da gab es ja am Anfang auch immer diese, in der Textilen, also im Textilbereich gab es ja auch immer das Problem, wie ist das mit den Größen? Also ich weiß nicht, aber zu Beginn beim Einkaufen, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, habe ich immer gedacht, ja, wird mir das passen, weil wir wissen das ja, Inditex schneidet ja klein, die anderen schneiden groß, die Größen sind ja nicht überall eingemeißelt, sondern die sind ja überall anders. Und da muss man ja auch sagen, das Gute ist ja, dass in der digitalen Welt jetzt bei diesen Online-Käufen sehr viele Features neu gestaltet wurden, also neu auf den Markt gekommen sind, wie zum Beispiel Meeple, das ist ein digitaler Größenberater, der Zalando-Kunden und Kundinnen unterstützt, also wo man sich da quasi hinstellt mit dem Smartphone und der scannt einen ab und dann macht er Größenvorschläge für die jeweiligen Produkte. Walmart hat ja Ähnliches mit Zikit gemacht. Wir haben auch im Retail News Flash Podcast auch über Armprobe gesprochen mittels Augmented Reality, also Snapchat zum Beispiel, Prada und Farfetch haben das ja genutzt. Aber auch digitale Produkte wurden ja auf den Markt gebracht, wie zum Beispiel Nike hat ja vor kurzem RTFKT Studios übernommen, die eben Sneakers produzieren, die eben für die nächste Welt, für das große Metaverse geplant werden, ja, oder, die man dort dann trägt. Gucci mit Warner war ähnlich. Und natürlich gab es auch im digitalen Erfahrungsschatz dann auch die erste Modenschau im Metaverse im Mai 2021, wo man dann auch in anderen Welten auch Modenschauen sehen konnte und wo man dort auch sich dann vergnügen konnte mit seinem eigenen Avatar in seiner Parallelwelt. Aber nicht nur im Textilbereich waren jetzt die digitalen Erfahrungen der Kunden präsent. Das gab es natürlich auch im Lebensmittelbereich. Da gab es neue Möglichkeiten. Also im Kleinen und zu Beginn war natürlich der kleine Container, die Regionalbox von Billa, die in einigen Standorten war, die eben ohne Personal auskam, wo man dann natürlich dann mit seinem Handy bezahlt hat. Amazon Go natürlich war auch ein Beispiel. Oder aber auch Rossmann mit der Scan-and-Go-App von Shoprim, wo man einfach quasi die Waren scannt. Das wird dann bezahlt und man geht raus, ohne dass man da quasi sehr viel Zeit verliert. Also, und das war natürlich auch eines der großen Vorteile, der Zeitfaktor. Man konnte sich quasi im Gegensatz zum Online-Handel, man konnte das Produkt gleich mitnehmen und in der Hand haben.
Und ich denke mal, manche Dinge, die sozusagen jetzt im Lockdown gemacht worden sind, um aus hygienischen Gründen alle Bedürfnisse zu erfüllen, ne, nach Sicherheit und möglichst nicht anstecken, so kontaktloses Bezahlen als Beispiel, das verschwindet ja jetzt auch nicht wieder. Ne? Also da die Menschen haben jetzt gemerkt, okay, generell wäre es besser. Und ich weiß, ich kam mir mit meiner Apple Watch noch sehr ein bisschen komisch vor, wenn ich da mein Handgelenk irgendwie an so einen Kassenscanner gehalten habe vor 2 Jahren. Dann haben die Leute alle gesagt, was ist das denn für ein Spinner? Ne? Hier macht ja einer auf FBI. Und heute ist das sozusagen ganz normal geworden. Ne? Also man ärgert sich ja schon darüber, wenn jetzt vor einem noch jemand im Portemonnaie nach Bargeld sucht, wo man denkt, sag mal, Mensch, könnte man doch auch anders machen. Ja? Ja. Aber es ist vielleicht, die Dinge brauchen ihre Zeit, weil ich kann mich erinnern an den ersten Geldautomaten, da haben die Leute ihr Geld geholt und andere sind noch 20 Jahre lang in die Bank gegangen und haben dem Bankberater gesagt, ich möchte gerne 100 Euro abheben. Also ich glaube, so technischer Fortschritt, der ist jetzt da, der hat begonnen, der wird auch nicht wieder verschwinden, der wird immer größer werden, aber es gibt eben immer noch viele Menschen, die das trotzdem nicht nutzen. Aber davon darf man sich, glaube ich, nicht abhängig machen. Ja, also das waren die digitalen Erfahrungen der Kunden. Und was wir noch erlebt haben, zu großem Bedauern sicherlich, sind die Frequenzrückgänge in Innenstädten und an Handelsorten. Ne?
Ja, genau. Leider kein schönes Bild. Ich meine, dass die Frequenzen seit dem Lockdown eingebrochen sind, haben wir, glaube ich, vor allem in den Großstädten auch alle gemerkt. Also ich glaube, auch während des ersten Lockdowns, wo dann in den sozialen Medien Bilder kursierten von den sehr belebten und beliebten städtischen Sehenswürdigkeiten. Da war es dann auf einmal vor der Tour Eiffel, vor dem Stephansdom, vor dem Brandenburger Tor menschenleer, wo sonst halt eben nicht möglich war, ein Bild ohne 1000 Touristen zu machen. Das heißt, man hatte das ja schon im Feeling. Aber man kann natürlich sich auch die konkreten Zahlen anschauen, jetzt natürlich teilweise jetzt auch 1:1 ein bisschen schwierig zu vergleichen sind. Aber was ich ganz spannend fand, war zum Beispiel, was erhoben wurde in Deutschland, dass man mal ein Gefühl hat, was bedeutet eigentlich so ein Lockdown. Damals war das jetzt im März 2020, ja. Also die erste Lockdown-Woche, da hat man den stärksten Rückgang gesehen an Frequenzen am Hamburger Jungfernstieg. Nämlich da wurde Ende März minus 88% weniger Passanten gemessen im Vergleich zur Vorwoche jetzt. Da merkt man halt, was für die Zungeschäfte, sage ich mal, für einen Effekt haben. Na klar, ja. Da war dann auch wirklich, das war nochmal der erste Schock, da waren die Leute dann sowieso zu Hause und vorsichtig. Aber trotzdem, gibt ja irgendwie auch ein Bild dann wieder. Und dann fragt man sich, wie sieht es nun aus? Ist man da jetzt in der Lage, jetzt 2021, 2020, war das dann möglich, das dann wieder aufzuholen? Und da gibt es dann auch Innenstadtmessungen, zum Beispiel der IVD Süd misst in München die Frequenzen. Die machen das anhand eines Index, weil das natürlich dann auch immer von Wetter etc. abhängt. Und zwar haben die im September diesen Jahres gemessen. Das haben die als Vergleichswert angesetzt, weil da auch gerade kein Lockdown war in beiden Jahren, also nicht in 2020, nicht in 2019 sowieso nicht und 2021 auch nicht. Und die messen da an der Kaufingerstraße, also da in diesem, in der Fußgängerzone einen Rückgang immer noch von 30% zu 2019. Mhm. Also ich finde es halt immer spannend, das dann zu Vorkrisenniveau zu messen. Und ähnliche Messungen haben sich auch ergeben in Wien. Kärntner Straße Graben war das Eck, wo dann auch alle zwei Jahre die Frequenzen gemessen werden. Ist auch, sage ich mal, dieses Jahr auch noch ein Frequenzrückgang von bis zu 30% da gemessen worden im Vergleichszeitraum. Das war im Oktober. Es wird immer am Donnerstag und am Samstag dort erhoben. Da sehen die Zahlen auch gleich aus, ne? Ich habe heute auch einen spannenden Podcast gehört von der Textilwirtschaft, wo der Martin Langhauser vom GfK interviewt wurde. Und da habe ich auch noch ein paar Zahlen ausgegraben. Da ist jetzt der Zeitraum ein bisschen ein anderer, weil da wird jetzt gesprochen von den ersten 10 Monaten 2021 versus den ersten 10 Monaten 2019. Wobei wir in Deutschland, also wir reden jetzt hier wie gesagt von Deutschland, in 2021, da ja noch 5 Monate Lockdown war da, bis Mai. Und die haben erhoben, dass in dem Zeitraum im stationären Einzelhandel minus 7 Millionen Kunden gemessen wurden. Was, sage ich mal, in Euro ausgedrückt circa 12 Milliarden entspricht in diesem Zeitraum. Ne?
Ja, und die ja nicht alle verschwunden sind, sondern man muss ja mal sagen, davon ist ja ein Teil in den Online-Bereich gewandert. Also, ne?
Ja.
Aber die Menschen müssen dann nicht mehr in die Stadt kommen, um einzukaufen, sondern sie machen das von zu Hause. Und was dann eben.
Definitiv.
Ja, und deshalb ist es ja klar, die Frage stellt sich dann eben ja, wenn dann weniger in die Stadt gehen, was passiert denn da eigentlich? Was wird aus den Städten? Ne? Aber das ist ein großes Thema, da müssen wir nicht heute ran, aber. Das ist ja eine große Bedrohung für die Stadtkultur.
Was ganz essentiell ist in dieser Diskussion ist, wir haben's, in Wien hatten wir ja einen Einkaufssonntag, ja, jetzt kurz vor Weihnachten, den 19. Dezember. Und da hatte der Handel auch, also auf, aber die Gastronomie hatte zu. Und da muss ich sagen, das ist ganz, ganz schrecklich, weil die beiden sind Geschwister. Man kann die beiden nicht trennen. Weil der Handel funktioniert auch ohne der Gastronomie nicht. Und das hat man leider verabsäumt. Das war natürlich das Problem. An diesem Tag, sehr viele sind natürlich nicht in die Innenstadt gekommen, sondern die sind in die Einkaufszentren rundherum gefahren, weil da hatten sie dann alles. Ja? Da hatten sie, dann konnten sie Kaffee trinken, da konnten sie die Toilette besuchen, da konnten sie, das war ein Familienausflug. Und das ist natürlich auch ein großes Learning und ich hoffe, das hat man wirklich begriffen, dass diese beiden wirklich zusammengehören.
Der Durchschnittsbon im stationären Modehandel jetzt in Deutschland, wieder sagt Martin Langhauser auch, ist die einzig positive KPI jetzt für den stationären Modehandel da jetzt gewesen. Der ist nämlich leicht gestiegen, aber nämlich nur 1%. Und das hat mich schon erstaunt, muss ich sagen, weil ich kenne ja unsere Zahlen jetzt auch aus dem Outlet, ohne jetzt was Konkretes zu nennen, aber das wurde jetzt auch im Cross-Magazin damals genannt. Bei uns in den Outlets jetzt im Zeitraum, wo wir auch wieder jetzt offen waren, ist der Durchschnittsbonus 11% angestiegen. Das heißt, wir haben trotzdem natürlich noch weniger Kunden, die jetzt kommen, auch durch den internationalen Tourismus hauptsächlich getrieben. Aber ein 11%iger Anstieg des Durchschnittsbonus, ne? Im Vergleich zu jetzt dann High Street, sage ich mal, 1%. Modebereich jetzt bezogen. Da muss man bei uns dazu sagen, ich weiß es nicht, wie der letzte Modehandel im innerstädtischen Bereich definiert wird. Bei uns in Outlet haben wir auch andere Kategorien, Sport, wenn das jetzt nicht zur Mode zählt, oder auch, sag ich mal, Homeware, wie jetzt BMF oder ähnliches. Aber es ist trotzdem nochmal ein großer Unterschied von 10%-Punkten immerhin. Ne? Kleineren Center, die vom lokalen Catchment ja abhängig sind, haben sich auch wieder schneller erholt und sind, sage ich mal, wieder in Richtung 2019er Frequenzen gekommen. Die großen Center, wo der internationale Tourismus halt noch fehlt, da spiegelt sich das gleiche Bild auch wieder wie in den Innenstädten. Und ich denke mir halt auch, dass in den Inner Cities da einfach auch die Touristen fehlen, weil die halt nicht reisen. Und das sieht man ja dann auch, sage ich mal, an den Statistiken der Hotelbuchungen oder Übernachtungen, auch Zahlen, die ja ganz klar nachzuvollziehen sind. Wenn die fehlen, dann fehlt der Wirtschaft und dem Einzelhandel da einfach auch ein großer Teil und sicherlich auch rund um die 25-30% an Frequenz.
Da gebe ich dir vollkommen recht, die Touristen fehlen natürlich, ganz klar, aber im weiteren Sinne sind für mich auch Menschen, die jetzt sozusagen eine Anreise von 60, 70, 80 Kilometer in Kauf nehmen, um jetzt als Tagesshopper irgendwo hinzufahren. Das sind eigentlich auch Touristen, wenn man so will, ja. Die haben das ja in der Vergangenheit als Unterhaltung gemacht und die sind jetzt auch weggefallen, weil sie sagen, nee, ich bin jetzt vorsichtig, ich kaufe lieber da ein, wo ich wohne. Ne?
Ja, gut. In den Innenstädten vielleicht. Aber ja. Im Outlet muss man echt sagen, jetzt auch im Sommer, da haben wir halt den Vorteil, dass wir halt auch, sage ich mal, so eine Destination sind, dadurch, dass viele halt auch nicht auf Urlaub gefahren sind im Sommer wegen der Unsicherheit, ne? Ja. Haben die halt dann bei uns dann ihren Tagesausflug verbracht und sind da wirklich hingefahren, ja? Also da konnten wir wirklich auch gerade in den Sommermonaten sehen, gerade die, diese Leute, auch wo du sagst, jetzt noch 60 Minuten, 45 bis 60, das ist, sage ich mal, auch so die Durchschnittsanfahrtdauer für die Outlets, die nehmen dann schon so einen Weg auch in Kauf, ne?
Ja.
Die kommen dann schon und verbringen da den Tag und da haben wir wirklich auch, sage ich mal, unter Anführungszeichen profitiert von den Leuten, die nicht auf Urlaub gefahren sind. Das Geld ist dann schon auch bei uns geblieben.
Naja, aber wie man schon merkt, also die Herausforderungen jetzt sind durch Corona und die Lockdown-Phasen nochmal gewachsen, aber sie haben sich vorher schon abgezeichnet und unter diesen Bedingungen muss man jetzt eben alles machen, um zu überleben und gut zu sein. Und da haben wir ja glücklicherweise im letzten Jahr auch ein paar Erfolgsmodelle gesehen. So, und die Hauptdinge, die wir so beobachten konnten, sind ja einmal das Thema Digitalisierung, ne? Also was kann ich machen, um sozusagen vom Kunden, dem Kunden das Shoppen zu vereinfachen, in welcher Form auch immer. Retail as a Service, werden wir gleich mal erklären, das ist ein neues Modell. Pop-up-Flächen, Kooperationen ist ein Erfolgsmodell. Personalisierung von Produkten oder Geschäften, Erlebnisse schaffen und auch das Thema Nachhaltigkeit sicht- und erlebnisbar zu machen. Ne? Und da haben wir ja jetzt ein paar Beispiele, auf die wir ganz kurz eingehen wollen, was da alles gemacht worden ist. Kommen wir zu den Beispielen. Wir fangen mal an mit Firmen, die sozusagen die Digitalisierung besonders vorangetrieben haben und damit ganz offensichtlich, wenn man jetzt die Zahlen anguckt, auch sehr viel Erfolg haben. Das ist ja als zwei Beispiele einmal die Firma Douglas und die Firma Inditex aus Spanien. Douglas hat ganz konsequent gesagt, wir werden den Online-Bereich ganz stark ausbauen, also das heißt den Online-Shop ist das eine. Wir werden des Weiteren dafür sorgen, dass die Stores sozusagen nahtlos mit dem Online-Shop verbunden sind, sodass dass man im Shop und als Kunde genau weiß, wo befindet sich die Ware und wie kann ich bestellen, und haben auch ihr Warenwirtschaftssystem da entsprechend umgestellt. Und sie haben einen Ausbau und Wachstum in allen Ländern sozusagen geplant. Dafür haben die sehr, sehr viel Geld, in die Hand genommen und haben das auch in den letzten 12 Monaten sehr erfolgreich gemacht. Gleichzeitig hat Douglas aber auch gesagt, dass sie innerhalb von 24 Monaten 500 Stores europaweit schließen werden. 300 sind bereits geschlossen, 200 weitere, und ich schließe nicht aus, dass noch mehr folgen, werden geschlossen, sodass also das Wachstum insgesamt als Firma findet bereits statt, weil das Wachstum im Digitalbereich, also im Online-Bereich, überproportional war, sodass man sogar das Schließen der Filialen und den Umsatzrückgang in den Filialen kompensieren konnte. Bei der Firma Inditex, zu der die Marken Zara, Massimo Dutti und andere gehören, Pull&Bear, ist es ähnlich. Also auch da hat man ganz klar auf eine aggressive Strategie des digitalen Handels gesetzt, hat es auch geschafft, das in alle Länder, in allen Ländern zu etablieren, und hat gleichzeitig auch angefangen, nicht in dem Umfang wie Douglas, aber die Stores einige zu schließen, andere zu Flagship-Stores in einer bestimmten Größe zu machen und die kleinen als Satelliten eher wegzulassen oder nur in Vororten zu lassen. Aber die Anzahl der Stores verringert sich auch bei Inditex. Ja? Und wie gesagt, die Zahlen von beiden Modellen veröffentlicht zeigen ganz klar, dass diese Unternehmen mit den richtigen Produkten, mit der richtigen digitalen Strategie nicht nur überleben, sondern auch weiteres Wachstum erzeugen können. Ja, dann haben wir so neue Geschäftsmodelle. Ganz kurz mal streifen: Retail as a Service. Was verbirgt sich dahinter, Heidi?
Retail as a Service ist nicht ganz neu. Der Ursprung war ja schon 2015 von Beta in Palo Alto im Silicon Valley. Das System Try Before You Buy. Also dieser Gedanke, und den hat man dann natürlich jetzt weitergezogen, und man ermöglicht natürlich den Herstellern den direkten Kontakt zur Kundschaft. Wir haben heute schon gesprochen, dass die Erfahrung oder der Kunde sehr wesentlich ist, dass die Info des Kunden sehr wesentlich ist, und da bekommt natürlich der Hersteller jetzt natürlich direkt Feedback vom Kunden, was natürlich sehr wesentlich ist. Wie funktioniert das? Der Handel stellt dem Hersteller jetzt eine Fläche zur Verfügung, aber muss jetzt nicht nur die Fläche sein, sondern kann, also nicht nur der Platz, sondern kann jetzt auch der Ladenbau sein, natürlich Zahlungstechnologien, Personal etc. Und da kann er dann sich für eine gewisse Zeit einmieten und kann auf die Erfahrungen seiner zukünftigen Kunden eben aufbauen. Die Stores sind meistens recht clean und sehr stylisch, weil das Produkt im Vordergrund steht. Da wollte ich dich fragen, Wolfgang. Du hast in deinem Retail-Talker-Podcast mit einem der beiden Gründer von Found, Michael Volland, gesprochen. Welche Key-Message hast du von diesem Gespräch in Erinnerung? Gibt es auch sonst noch Beispiele, die dir bekannt sind von diesem Retail-as-a-Service-Thema?
Ja, also in der Tat, ich habe mit Michael Volland gesprochen. Es gibt noch andere. Blank ist sozusagen, haben den Innovationspreis des Deutschen Handels bekommen. Es ist ein Konzept in Köln, und es gibt noch eine Firma, die nennt sich Freiraum, auch in Berlin ansässig. Was allen drei gemeinsam ist, du sagtest das schon, die haben Flächen angemietet, entweder in komplett eigenem Store, oder aber Found hat jetzt auch zum Beispiel bei L&T in Osnabrück oder bei Bräuninger eine Fläche sozusagen bereitgestellt bekommen und verkauft dort Produkte, die atypisch sind und die wahrscheinlich die anderen Partner nicht ausprobieren würden. Eine Küchenmaschine im Erdgeschoss ist ein untypisches Produkt. Aber die Kunden finden das spannend, setzen sich damit auseinander. Die Betreiber dieses Retail-as-a-Service-Konzeptes kriegen Daten Und anhand der Daten können Sie genau steuern, wer was gekauft hat und wie das und mit den Lieferanten das sozusagen eine weitere Beziehung da aufbauen. Und für die Händler selber bedeutet das, dass sie auch interessante neue Artikel in ihrem Store haben, die sie sonst selber wahrscheinlich nicht listen würden. Also kann man beobachten, ist jetzt sozusagen, wie du das schon gesagt hast, nichts, was komplett neu ist, aber was jetzt so sein, die ersten Schritte in Deutschland werden jetzt gemacht und diese drei Firmen haben jetzt zusammengenommen schon 7 Flächen, die sie betreiben.
Ich finde das super spannend, dieses Konzept, weil du vor allem auch reingehst, Sachen entdecken kannst und hast nicht den Druck, das ist ja auch bei diesen Geschäftsmodellen oder diesen Konzepten neu, du hast ja nicht den Druck zu kaufen, weil es funktioniert genau. Ja anders. Das heißt, ja. Du musst nicht, der Verkäufer ist nicht auf Verkaufsprovision ausgedrillt, sondern die können genauso gut die Kunden dann auch online kaufen.
Ja.
Wurde mir auch mal breit erklärt von nämlich noch einem anderen Konzept, die heißen Urban Bird und mieten auch in Shopping-Malls Flächen an. Und konnte da ein paar Einblicke in das Geschäftsmodell erhaschen. Was ich dann auch spannend fand, wenn ich da vielleicht gerade mal anschließen kann, erfolgreiche Konzepte, nämlich auch so auf dem Niveau eines Showrooms, wie es ja Blank, Found oder Urban Bird auch machen oder auch der Apple Shop in diesem Jahr, ist, sage ich mal, so eine Neuinterpretation unserer typischen Bäckereifilialen. Oder auch dieser Filialisten wie Kamps etc. Und zwar sind mir da zwei besonders ins Auge gestochen, einmal in Deutschland, einmal in Österreich, in Wien. In Deutschland ist nämlich die Bäckerei Kite, die jetzt sich auch über den Lockdown die durften ja immer offen haben. Das heißt, da sind dann immer die Schlangen dann auch gewesen. Die haben wirklich nur, glaube ich, 5 Brotsortimente. Das liegt dann wirklich wie im Apple Shop oder wie bei Found in diesem Store auf so einer Palette. Kein Warendruck dahinter. Jedes Brot kostet 5 Euro und die Kunden kaufen es aber. Ne? Also schöne Margen da dahinter. Und das gleiche bei Öffel in Wien, Heidi, das kennst du vielleicht, ne? Die machen ja auch mit einem speziellen Produkt von sich reden. Ich glaube, das ist das Croissant oder Cruffin, wechsle ich jetzt immer. Da kostet dann das Baguette auch mal 5 Euro. Da sind meine Pariser Freunde jetzt letzte Woche fast vom Hocker gefallen. Aber da sind auch immer Schlangen davor. Das heißt, wenn man da auch wirklich bestehende Konzepte ein bisschen neu interpretiert und neu erfindet, kreiert das auch gleich einen totalen Aufschwung. Ne? Und die Kunden sind daran interessiert, dann auch das Neue da zu entdecken.
Ja, du hast Drama. Ja, also du hast wirklich... Ja. Du hast das Ganze, es riecht, du hast alle Sinne bespielt und das, glaube ich, ist schon auch sehr wesentlich.
Ja. Ja, und es gibt dann noch andere Firmen, die mit diesem Drama und mit den Sinnen gespielt haben. Das sind die Pop-up-Flächen, über die wir ja auch schon häufiger berichtet haben. Was sind da sozusagen die interessantesten Kooperationen und Pop-ups gewesen?
Für mich am spannendsten, sage ich jetzt mal, wenn ich mal vielleicht starten muss, von den Kooperationen, was mich jetzt so am meisten gecatcht hat, ist die Kooperation mit Fendi und Skims. Die ist jetzt auch gar nicht mal gerade so lange her. Ich soll dazu sagen, ich bin halt auch ein Fendi-Fan und verfolge Kim Kardashian ja auch auf den sozialen Medien. Skims, muss man dazu sagen, ist die Marke von Kim Kardashian so ein bisschen cozy und home-mäßig, sage ich mal. Das hat sich auch während dem Lockdown dann gut gegangen. Und die haben da eben, sage ich mal, eine Kooperation da gestartet. Das heißt, es gab eine eigene Skims-Linie, wo dann das Fendi-Logo dann und Emblem da eingraviert war, sozusagen in diesen gemütlichen Hosen, aber auch Badeanzügen, Taschen etc. Und ich kann mir vorstellen, dass das für Fendi auch nochmal, sage ich mal, einen guten Marketing-Push hatte, weil ich sage mal, Kim Kardashian ist ja sonst eher das Balenciaga-Testimonial. Die ist ja, sage ich mal, jetzt das Jahr über gefühlt das ganze Jahr mit diesem Onesie da von Balenciaga, dem Schwarzen, da rumgelaufen. Jetzt halt mal mehr Fendi. Und da konnte Fendi sich auch nochmal eine große Kundengruppe an Kim Kardashian-Fans da abstauben. Also fand ich für mich eine gelungene Kooperation, neben natürlich vielen anderen, die es gab. Ich weiß nicht, was dich da gecatcht hat, Heidi, dieses Jahr am meisten.
Naja, bei mir war es ja, Fendi hat ja mehrere Kooperationen gehabt. Ich fand diese krasse Kooperation von Fendi mit Versace, also dieses Fendace, ja. Besonders toll und krass irgendwo, aber auch Gucci und Balenciaga, also dieses Hacker-Project, so spannend, weil hier sind die Codes der beiden Häuser jeweils und dabei die Identitäten, die Authentizität, aber auch, ob es eine Fälschung ist oder wie auch immer, erforscht und hinterfragt worden. Und da gab es ja zum Beispiel bei dem Hacker Project gab es auch einen tollen Podcast von den zwei Chefdirektoren, die sicher viel Spaß gehabt haben, wie sie das Ganze kreiert haben, wie sie da das Konzept für das geschrieben haben. Also das fand ich sehr, sehr spannend. Sonst spannende Kooperationen, die gab es wirklich in dem Jahr genug. Dior und Sakai war auch noch eine, wobei hier mehr Zusammenarbeit und nicht jetzt der Austausch der Chefdirektoren, der Chefdesigner am Spiel war. Aber alles in allem, also wie gesagt, es war ein Jahr der Kooperationen und Kooperationen, glaube ich, kann man sich nicht mehr wegdenken. Und die zusammengefunden haben, das hätte man sich vorher wahrscheinlich gar nicht gedacht, dass das jemals so sein wird. Aber ja, spannend, spannend, spannend.
Ja, ja. Definitiv. Ja, genauso spannend fand ich ja auch die Pop-Ups, die gerade diese teuren Luxusfirmen gemacht haben. Das waren ja wirklich Kunstwerke, ne, die irgendwo aufgepoppt sind im besten Sinne, die Leute angezogen haben und die sie dazu bewegt haben, sich mit der Marke auf eine andere Art und Weise auseinanderzusetzen. Und das war ja wirklich ein Event, ne? Also da kann man ja nur sagen, wenn jedes Shoppingcenter so eine Pop-Up-Fläche hätte, und es gäbe sozusagen entsprechend Partner, die da etwas inszenieren können, dann ist das ja dazu geeignet, dass die Leute auch nicht nur zum Kaufen kommen, sondern auch zum Entertainment kommen.
Ja, man wird wieder überrascht mit neuen Marken sozusagen, wenn du das wirklich dann nutzt und dann auch stetig nutzt. Brauchst halt dann natürlich auch die richtige Marke und den richtigen Ladenbau, der auch dann da schnell einsetzbar ist, ne?
Ja, es gibt ja auch Firmen, die keine Luxusmarken sind und ein Pop-Up, was ich sozusagen bemerkenswert erfolgreich fand, war die Firma Aldi, die auf ihren Parkplätzen, also nicht überall, aber auf einigen festgelegten, so ein kleines Weltraumzelt aufgebaut haben und eine Kollektion von nicht mehr als 10 Teilen angeboten haben, auf denen überall dick und fett Aldi drauf gedruckt war. Und das war so wie so ein Space-Shuttle, was man da begehen konnte, ja. Ja, und da standen doch die Leute Schlange, das Fernsehen kam und hat darüber berichtet. Und ich habe mir das selber auch angeguckt. Ja, und dann wird da so ein T-Shirt für 3,95 Euro wird da im Laden präsentiert, also in dieser Blase, die da auf dem Parkplatz steht. Und man fragt sich, sag mal, das gleiche T-Shirt auf dem Grabbeltisch, ja, würde wahrscheinlich komplett ignoriert werden. Aber da standen sehr die Leute ja. Und haben nicht nur gekauft, das ist ja das eine. Vor allen Dingen haben die aber ja natürlich eine Medienaufmerksamkeit dadurch bekommen, die du sonst als Werbung teuer bezahlen müsstest.
Aber den Mehrwert, den manche Shoppingbereiche, Kaufhäuser etc. aber auch bringen, das glaube ich ist auch ein Trend oder das ist auch ein Bereich, der nicht mehr wegzudenken ist, meiner Meinung nach. Also sprich Kaufhäuser mit Schönheitstempel oder Geschenkestationen oder Reparaturwerkstatt für Lederwaren, also wir haben von Harrods berichtet heuer schon, bei Selfridges konnte man heiraten, ja, also das ist genauso irgendwo, wo man jetzt dann auch nicht denkt, dass in diesem wunderschönen Store, also in diesem Kaufhaus, dass man diese Dinge absolvieren kann. Diese Personalisierung ist natürlich auch das Thema. Levi's hat ja seine eigenen Stores teilweise mit einer Schneiderei versehen, um Änderungen und zu machen und wo man dann auch auf der Jeansjacke seine eigenen, weiß ich nicht, Icons oder was auch immer raufgeben kann. Also das ist alles wieder sehr gefragt. Und was aber auch noch war, das, was mir gerade einfällt, ist, dass eben die Stores nicht nur die Verkaufsräume sind und Unterhaltungstempel, sondern auch irgendwo die Wunderstätten, die auch für den Aha-Effekt fürs Auge sorgen. Also wir hatten da Virgil Abloh hat ja für Louis Vuitton für die Herren Kollektion 2019 in Lower East Side New York einen komplett grünen Store gemacht. Also da gibt es alles grün, außen bis zum Müllsack, alles ist grün. Nur die Ware ist halt in echter Farbe und so kommt sie auch wieder zu einer Wertigkeit. Aber es gab auch Beispiele wie Soulbox Barcelona oder Rag & Bone mit Nordstrom in auch New York. Ihr könnt euch erinnern, die Bilder, wo man einen Foodstore oder ein Deli betreten hat, ja, also wo man nicht denkt, dass das irgendwas mit einem normalen Point of Sale, mit einem Bekleidungsgeschäft zu tun hat. Und das waren natürlich auch die Erkenntnisse der letzten Monate und des letzten Jahres, wo man vermehrt sich wieder mal was traut und wo man wirklich einmal den Fokus wieder ein bisschen abrückt, jetzt nicht von der Ernsthaftigkeit, sondern auch wieder ein bisschen in die Breite schaut und den Kunden auch auf andere Weise unterhält. Und ja, er kann auch kaufen. Das Ziel ist ein Wow-Effekt und komplett ganz was anderes. Und ja, ich kann auch kaufen, aber es steht nicht im Vordergrund. Und das finde ich persönlich auch eine tolle Geschichte.
Ja, das ist ja auch sozusagen der Treiber für das Thema Nachhaltigkeit, was sich ja schon, wir haben ja darüber berichtet, wie viele Firmen einiges unternommen haben in der Zwischenzeit an Maßnahmen und Aktionen. Und ich denke mal, dass da Corona das ganze Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit und deren Einstellung dazu sehr stark geprägt hat. Also ich habe hier so Daten von einer Studie, die PwC gemacht hat. Und da haben 56% der Kunden angegeben, dass sie beim Konsum auf Produkte mit umweltfreundlicher oder reduzierter Verpackung achten. Ja, das sehen wir im Lebensmittelhandel schon. Und seit 1. Januar sind Plastiktüten verboten in Deutschland. Und 47% entscheiden sich bewusst für Unternehmen, die sich für den Umweltschutz einsetzen. Also das finde ich eine ziemlich hohe Zahl. Das sind ja auch Menschen, die nicht immer den Finger heben und sofort sagen, ja, ich gehe wieder raus, wenn ich das in einem Unternehmen nicht erlebe. Aber 47% ist die Hälfte der Kunden offensichtlich, für die das eine hohe Bedeutung hat. Ich meine, wir haben politisch ja sozusagen da ja auch etwas erlebt. Mindestens in Deutschland hatten wir eine grüne Kanzlerkandidatin, das hat es vorher noch nie gegeben. Wir haben in Österreich auch einen grünen Bundespräsidenten. Ich glaube, das sind alles Zeichen, dass sozusagen das Thema Umwelt, grüne Haltung, Nachhaltigkeit, dass die in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind und dass man das auch entsprechend sozusagen berücksichtigen muss. Ne? Und die Verbraucher, die sagen eben auch, sie sind auch bereit, dafür etwas mehr Geld auszugeben, einen höheren Preis. Hier der Leiter dieser Studien, PwC-Experte Christian Wolf, der Geschäftsführer aus dem Retail-Bereich, sagt, Nachhaltigkeit ist weit mehr als ein Modewort. Konsumenten, Investoren und Regulatoren erwarten eine strategische Verankerung von Nachhaltigkeit im Unternehmen und darüber hinaus in der Lieferkette, und zwar unabhängig von geplanten gesetzlichen Vorgaben wie dem Lieferkettengesetz. Diesem Anspruch müssen Handel und Hersteller bereits heute gerecht werden. Ja, ich finde, das ist eine ziemlich gute Zusammenfassung, was wir derzeit erleben und welche Herausforderungen auch im Handel da noch zu machen sind und zu lösen sind. Aber man sieht an all diesen Beispielen, dass sozusagen es ist einiges möglich. Einige haben das schon gemacht. Viele sind noch nicht so weit. Und denen kann man auch nur auffordern, dass sie jetzt das Jahr 2022 nutzen, um da Vollgas zu geben und den Anschluss nicht zu verlieren. Vielleicht abschließend nochmal, was sind denn, habt ihr noch so Tipps an Kurzversionen, an wie was Einzelhändler machen sollten oder was euch ganz wichtig erscheint?
Naja, ein paar habe ich natürlich sofort parat. Und zwar Anpassung ans neue Kundenverhalten, einen Erlebnisfaktor aufbauen und wichtiges Thema, Einbindung der Sinne. Also wichtig ist auch natürlich die Definition der Zielgruppe. Wen will ich ansprechen? Ich kann nicht alle erreichen. Ja, ich muss mich wirklich festsetzen auf meine Zielgruppe, wenn ich ansprechen möchte. Und Retail ist arbeiten, Auslagen dekorieren, das ist das Sprachzentrum mit den Kunden nach außen, weil es ist, man muss merken, also ich sehe es immer in meiner Umgebung da, wenn ich mit den Leuten sprich, es ist immer so ein Zwang, man muss wieder diese Leichtigkeit, es ist schwierig, ich weiß schon, die Lage ist nicht so berauschend, aber man muss die Leichtigkeit wieder spüren, man muss gerne in ein Geschäft gehen und man muss auch merken, dass man nicht stört, sondern man muss auch, man möchte auch ja, in ein Geschäft gehen und dann merken, dass man willkommen ist und dass man da wirklich schöne Produkte sieht, die liebevoll behandelt werden. Weil, wie gesagt, passt auch zum Nachhaltigkeitsthema. Wir haben alles, wir brauchen nicht. Und natürlich all along Verbindung von On- und Offline-Welten. Am Ende des Tages wird es egal sein, wo wir kaufen. Also ob On- oder Offline. Aber ja. Vorher müssen wir noch die Aufgaben machen.
Ja, genau.
Ich finde, einige können sich ein Scheibchen abschneiden von dem, was wir eher schon besprochen haben. Den Kunden auf der Fläche auch entdecken lassen und diverse Erlebnisfaktoren noch einbinden. Ne? Also ich war ja so begeistert von den Galerie Fayette Champs-Élysées, weil da konntest du am Ladenbau was entdecken. Das war jetzt nicht irgendein typisches Sonnenglas-Regal. Das war ein Regal, wo ich Fotos machen wollte, wo ich mich da vorstellen wollte und jedes einzelne Sonnenbrillenglas anprobieren wollte. Die Schuhe waren nicht in ein Regal gestapelt, sondern da gab es ein Laufband, also wie so ein Catwalk oder wie die Koffer am Flughafen, wo die Schuhe rumgekreist sind. Also ja, lass den surprise the customer und lass euch immer was Neues einfallen am Point of Sale, um den Kunden so lange wie möglich dann auch da zu behalten. Das geht nicht überall natürlich, also im Outlet würden wir das jetzt auch nicht dann einbauen, weil natürlich braucht man auch Warndruck, natürlich wollen die Leute, wollen die Retailer auch was verkaufen, aber ein bisschen Erlebnis gehört einfach dazu und da muss man kreativ sein.
Ja, dem kann ich mich allen Punkten vollumfänglich anschließen. Ich möchte eher sozusagen die Unternehmer und die Manager auffordern, die Dinge auch tatsächlich zu machen. Weil die sind ja da, es ist bekannt, also es gibt ja keine, sozusagen, es ist keine Rocket Science, manche Dinge zu sehen und zu sagen und zu beschließen, dass man das in seinem Unternehmen auch macht. Aber ich habe das Gefühl, manche schaffen es nicht, sozusagen in die Umsetzung zu kommen. Und ich würde mir wünschen, wenn die Manager ihren Kunden, und zwar durch ihre Mitarbeiter, weil man kann ja nicht jedem Kunden zuhören, aber die Mitarbeiter hören das täglich, dass man den Kunden und Mitarbeitern gut zuhört, sie mit einbindet in die Ideenfindung und sie mit einbindet in die Umsetzung. Denn am Ende des Tages ist eine tolle Idee nur so gut wie das, was dann auch tatsächlich auf der Fläche gemacht wird. Und wenn man es macht und wenn man das immer wieder, wenn man den Leuten zuhört, wenn ich den Managern zuhöre, die hier Innovationen haben, die sagen einfach, ja, Ärmel hoch, ich habe es einfach mal gemacht. Ne? Ich habe es nicht sozusagen durch 87 Rechner durchgezogen und mit Wahrscheinlichkeitsrechnungen, weil dann wäre ich nie weitergekommen. Ich habe es einfach mal gemacht. Das ist sozusagen die wichtigste Botschaft. Und ich hoffe, dass viele den Mut haben, auch im nächsten Jahr diese Dinge zu machen. Ja, so, liebe Zuhörer, das war hier unsere heutige Session zum Thema, was ist im Handel passiert? Kleiner Jahresrückblick und kleiner Ausblick, was man noch machen kann. Und wir hoffen, euch hat das gefallen. Und ihr könnt uns gerne wieder Feedback geben, wie das angekommen ist. Und dann wird es demnächst im Januar die entsprechenden normalen Rhythmen geben, die ihr kennt. Aber das war jetzt mal ja eine kleine Sonderfolge. Alles Gute.
Genau. Danke für die Special Session. Happy New Year. Und wir freuen uns auf das Jahr 2022 mit allen.
Das stimmt. Happy New Year. Happy 2022.